ist unbestritten ein relevantes und absolut alltagstaugliches Buch. Danke für das Amen. Darf ich das noch einmal haben? Wenn wir das gar nicht mehr so gewohnt haben, in Afrika ist das normal. Ab und zu ein Halleluja dazwischen, ein Amen. Hier klopfe ich gerade. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ob, man merkt es daran, ob bewusst oder unbewusst Menschen immer wieder die Bibel zitieren in ihrem Alltag. Und viele, auch Menschen, gerade, die mit der Bibel nichts im Hut haben, wissen nicht einmal, dass das Zitat, das sie jetzt gerade sagen, dass das aus der Bibel stammt. So ein Zitat, das ich immer wieder gehört habe, ist eines von Jesus, aus dem Matthäus 26, 41, wo Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ein Zitat, das ich immer wieder auch von Leuten gehört habe, die mit der Bibel nichts im Hut haben. Und meistens wird es natürlich völlig aus dem Kontext herausgerissen. Es wird als Entschuldigung gebraucht für akute Unlust, wenn man etwas nicht tun will. Oder ja, der Geist ist willig, aber mein Fleisch ist eben schwach. Und so wird es gebraucht. Aber trotzdem, dass es missbraucht wird, zeigt es einen ganz wichtigen Punkt auf. Wir Menschen haben Grenzen. Wir sind nicht so stark und mächtig, wie wir gerne wären. Und immer wieder scheitern auch unsere Absichten an unserer menschlichen Natur. Am deutlichsten wird es, wenn wir uns etwas vorgenommen haben, wenn wir etwas ändern wollen, egal was es ist. Oder? Wir sagen jetzt, okay, von dieser Woche an will ich mehr Sport machen. Ich will weniger essen, mich gesünder ernähren. Ich will mehr Zeit für das Bibellesen, für das Gebet. Ich will weniger über andere lästern, oder? Ich will mir da Mühe geben. Oder ich will viel mehr den Menschen dafür von Jesus erzählen. Und meistens fängt man voller Euphorie an, oder? So richtig Vollgas rein. Und vielleicht klappt es so. Man muss Zeitchen. Und plötzlich findet man kein gutes Wetter mehr für den Sport, oder? Einmal ist es zu heiß, es ist zu kalt, es ist zu windig, es ist zu nass, es ist zu trocken. Was immer, es gibt einfach nicht mehr gutes Sportwetter. Oder man ist es so, im Geschäft, bei der Arbeit läuft so viel, dass das Bibellesen und das Betten wieder auf der Strecke bleibt. Und am Abend hat man nur noch Kraft, vielleicht für einen Film zu schauen. Und das mit dem Essen ist auch so eine Sache, man wird immer wieder eingeladen und man will ja nicht unhöflich sein, also schlägt man immer voll zu. Und dann ist es gerade wieder vorbei mit weniger und gesund, oder? Und das Einzige, was wächst, ist, ja, ihr wisst, was wächst. Und seitdem sind wir auch vorgenommen, mehr mit anderen über Jesus zu reden, gibt es einfach keine Gelegenheiten mehr, oder? Die sind einfach wie verschwunden. Ich denke, ihr wisst, oder ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf was ich eigentlich raus will, ist, dass wir auch als Nachfolger von Jesus uns immer wieder sehr schnell von kleinen Sachen aufhalten. Das Fleisch kann wirklich sehr schwach sein. Sehr schwach. Und das ist ein bisschen komisch, vor allem wenn wir so an die Apostelgeschichte denken, wo wir ja in unserer Serie drinnen sind. Wir sehen das nicht bei den ersten Nachfolgern von Jesus. Da sehen wir etwas völlig anderes. Irgendwie haben die sich nicht so schnell abbringen von dem, was sie gefunden haben, das ist richtig. Und das ist mein Auftrag, das soll ich machen. Und ich denke, das ist in erster Linie daran gelegen, dass die ersten Nachfolger, und wir heute ja übrigens auch noch, einen Gott haben, der absolut unaufhaltsam ist. Das Fleisch von unserem natürlichen Menschen ist schwach. Aber unser Gott ist es nicht. Gott ist alles andere als schwach. Er ist der Löwe. Ein Löwe, der majestätisch durch die Savanne geht, der brüllt und alle müssen auf die Seite gehen. Nichts und niemand kann unseren Gott aufhalten. Das haben wir heute Morgen eigentlich auch schon gesungen, oder? Darum ist er würdig, angebetet zu werden. Und Gott kommt immer an sein Ziel. Er verwirklicht seine Pläne. Auch durch uns schwachen Menschen. Gott ist unaufhaltsam und wir sind aus eigener Kraft definitiv nicht. Bei uns braucht es ganz wenig manchmal und dann sind wir einfach, jetzt kommt mir nur das Englische in den Sinn, defeated, dann sind wir einfach geschlagen, danke, geschlagen. Ja. Aber wenn wir mit ihm leben, wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sind, wenn wir uns an ihn hängen, dann werden wir auf das Mal auch stark. Ein Stück weit durch ihn unaufhaltsam. Aber eben noch eines, das nie aus eigener Kraft. Und das sehen wir auch heute in unserem Text, der Apostelgeschichte,
dass wir unaufhaltsam sein können durch ihn. Lasst uns zusammen in diesen Text eintauchen. Wenn wir uns von Gott brauchen, wie die ersten Christen, der fährt den Leuten uns auf brüllen. Oder unser Leben und das Resultat von unserem Leben ist, dass unser Zeugnis für Gott unaufhaltsam wird. Und das lesen wir Apostelgeschichte 5, von Vers 12 bis 16. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und ihre Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Wenn wir die Verse lesen, sollten wir etwas im Hinterkopf behalten. Dass das, was die Apostel hier haben und auch gemein, dass das von den höchsten Führern der Juden ist verboten worden. Was sie hier tun, was hier beschrieben wird, ist in den Augen der jüdischen Führer illegal gewesen. Wir haben den Apostel gedroht und wir haben ihnen verboten, in dem Namen von Jesus zu reden und zu lehren. Ihr Ziel war, dass Jesus aus der Öffentlichkeit verbannt wird. Dass Jesus nicht mehr in der Öffentlichkeit gehört wird. Und die Apostel und die erste Gemeinde haben sich nicht aufhalten lassen. Und die haben alle Macht gehabt. Das Militär, die Polizei, alles war auf ihrer Seite. Und trotzdem haben sie sich weiter in der Öffentlichkeit getroffen. Die Apostel haben weiter von Jesus erzählt und haben weiter Wunder getan. Sie haben sich nicht einfach in den Untergrund zurückgezogen oder sich heimlich versammelt. Sie haben gewusst, Jesus und seine Botschaft gehört in die Öffentlichkeit. Dort muss es her. Das Zeugnis der Gemeinde gehört da her, wo es gesehen wird, wo es gehört wird, wo Menschen es erleben können. Eigentlich nicht in erster Linie in ein Gebäude hinein. Jeder hat das Recht, zu hören und Jesus durch seine Nachfolger zu sehen. Wir leben in einer Zeit, vor allem im Westen. Der Glaube ist Privatsache, oder? Ich würde sagen, als Schweizer hat man früher gesagt, wir reden alles nur nicht über Geld, aber über den Glauben reden wir meistens auch nicht. Das ist etwas, das gehört Glaube zu Hause, oder? Das gehört dorthin. Und ich denke, das ist nicht wahr. Das Zeugnis der Gemeinde gehört in die Öffentlichkeit. Gott will durch seine Nachfolger andere Menschen, sich anderen Menschen zeigen, sich sichtbar machen durch seine Gemeinde. Die ersten Christen und ihre Leiter vor allem waren Gott gehorsam und haben Gott so die Ehre gegeben. Und sie haben nicht nur Gott die Ehre gegeben, Gott hat dann auch ihnen, hat sie an seiner Ehre teilhaben. Wer Gott ehrt, wird von ihm auch geehrt. So ist ihr Zeugnis unaufhaltsam geworden. Und das hat sich in ihren Taten gezeigt, was sie haben da, aber auch in ihrem Zusammenhalt als Gemeinde. Im Vers 12 haben wir gelesen, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Durch die Apostel. Das bedeutet nicht, dass Apostel die Wunder einfach so tun können, wie es ihnen hat passt, oder dass sie das aus eigener Kraft haben. Der unaufhaltsame Gott hat die Wunder durch seine Nachfolger getan. Sie haben sich ihm zur Verfügung gestellt, sie haben auf ihn gelassen, mehr als auf Menschen, und haben so Gott Raum gegeben, durch sie durchzuwirken. Es war Gottes Kraft, die die Menschen geheilt und um Leben wieder hergestellt hat. Es war nicht die Kraft der Apostel. Bei so einem unaufhaltsamen Zeugnis geht es darum, dass Gott im Zentrum steht. Es geht nicht um mich, wo das Zeugnis gibt. Es geht um ihn. Es geht darum, ihm die Ehre zu geben. Er soll sichtbar werden. Und durch so ein Zeugnis, schlussendlich hat sich Gott selber offenbart. Durch die Taten der Apostel, durch das Zusammenkommen der Gemeinde, hat sich Gott gezeigt, wer er ist. Dass er treu ist. Dass er voller Liebe ist. Dass er mit den Menschen ist. Dass er nicht gegen die Menschen ist, sondern für die Menschen ist. Er hat sich gezeigt, wie er ist, durch das Zeugnis von seinen Nachfolgern. Dazu braucht es nicht immer Wunder und Heiligen. Es wäre schön, und da können wir jetzt darüber reden, wieso geschieht das bei uns weniger oder fast nicht mehr. Aber auch durch das Miteinander der Gemeinde wird so ein Stück weit Wunder sichtbar und wird Gott sichtbar. In dieser Halle, wo sie sich getroffen haben, die Salomo-Halle, der Tempel, der hat aus mehreren grösseren Gebäuden bestanden. Und natürlich mit dem Tempel selber, mit dem Heiligtum und mit dem Allerheiligsten. Und sie haben sich um den Tempel herum immer wieder versammelt. Sie hatten auch gar nicht Platz gehabt, irgendeinem Ort als Gemeinde in einem Haus zusammenzukommen. Und sie haben sich dort getroffen, aber dort hatten es andere Menschen auch gehabt. Das war ein Kommen und ein Gehen. Das war sehr ein Platz, wo sich viele Menschen getroffen haben. Und trotzdem haben die anderen gemerkt, die Gruppe, das sind die Jesus-Nachfolger. Mit denen ist etwas speziell. Gott hat sich durch die Gemeinde gezeigt. Er hat sich offenbart durch seine Nachfolger. Ich weiss nicht genau, wie man das gemerkt hat. Aber wir haben gelesen, sie sind einmütig. Sie sind als Einheit zusammengekommen. In Liebe. Sie waren füreinander da. Und das war etwas, das außergewöhnlich war. Wo ein Zeugnis war, wo man nicht einfach auf die Seite stossen konnte. Und vielleicht auch durch das, was vorher ist passiert, Hananias und Sapphira, wo wir vor 14 Tagen gelesen haben, sind die Menschen vorsichtig gewesen. Man hat sie geachtet, man hat sie geehrt, die Leute. Aber entweder hat man sich wirklich zu diesen Leuten gezählt und dann hat man Jesus geglaubt, aber man hat sich nicht einfach so unter sie gemischt. Weil man gemerkt, da ist Gott am Werk. Und das passiert, wenn Gott für uns Zeugnis gibt. Meistens, wenn wir von Zeugnis geben, wenn wir das hören, haben wir das Gefühl, das ist das, was wir Menschen für Gott tun. Wir erzählen anderen, was Gott für uns hat, da, wie wir Gott erleben in unserem Leben. Das ist eine Seite vom Zeugnis geben. Aber es gibt auch die andere Seite, wo Gott für uns Zeugnis abgibt. Wo Gott durch uns zeigt, dass er auf unserer Seite steht. Ich denke da, Jesus hat es da, wenn wir in Matthäus lesen, Matthäus Evangelium, Matthäus 5, 16 und 17, 3, 16 und 17, die Zahlen waren noch nie meine Stärke, darum mache ich nicht zu viel mit Geld. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Die Aufgabe von Jesus, eine von seinen Aufgaben war, an den Menschen Gott zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Aber hier hat Gott Zeugnis gegeben für seinen Sohn. Und das macht er auch für seine Gemeinde. Das macht er, wenn wir ihn ehren, wenn wir auf ihm gehorchen, macht er das auch für uns. Ein unaufhaltsames Zeugnis zeigt, wer Gott ist und kommt schlussendlich von ihm selber. Er braucht das, für sich zu verherrlichen. Sonst ist es nur ein Erlebnisbericht von unserer Seite. Was wir ein bisschen erleben. Aber durch ein aufhaltsames Zeugnis soll Gott sichtbar werden. Seine Liebe und seine Treue, aber auch seine Heiligkeit zu uns Menschen. Wir können und wir müssen nicht aus eigener Kraft so ein Zeugnis erarbeiten. So wie wenn wir den Lebenslauf ein bisschen frisieren, dass alles gut tönt. Um das geht es nicht. Das, was wir dazu beitragen können, ist, Gott gehorsam zu sein und uns ihm wirklich zur Verfügung zu stellen. Wie es die Apostel hier und die erste Gemeinde da, uns nicht zu verstecken, sondern für ihn einzustehen. So ein Zeugnis zieht auch wieder Menschen in die Gemeinde. Ich weiss nicht, ja, Scharen von Männern und Frauen sind durch das Zeugnis in die Gemeinde hineingekommen, weil sich Gott durch seine Nachfolger hat offenbart. Und das wünsche ich mir wirklich, dass wir das wieder mehr erleben dürfen. Egal wie mit Scharen definiert, aber dass wir das erleben dürfen, dass einfach auch durch das Zeugnis von uns als Gemeinde dürfen Menschen wieder zu Gott finden. Dürfen Gott lernen kennen. Keiner von uns ist unaufhaltsam. Aber wenn wir Gott folgen, folgen wir einem unaufhaltsamen Gott. Und das wird auch in den nächsten Versen deutlich, wie die Geschichte weitergeht in der Apostelgeschichte. Weil Gott unaufhaltsam ist, gilt das auch für seine Botschaft. Das Evangelium ist eine unaufhaltsame Botschaft. Etwas, das man nicht einsperren kann. Wenn wir lesen Vers 17 bis 21, all das natürlich, wo die Apostel da hat viel Staub aufgewirbelt. Diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohepriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat, die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisungen des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kam der Hohepriester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Das Evangelium von Jesus, ja, das da so einen Wirbelsturm als Bild genommen, ist wirklich wie ein Hurricane. Es ist wie ein Sturm, den man nicht aufhalten kann. Man kann ihn nicht kontrollieren, man kann ihn schon gar nicht einsperren. Das haben immer wieder Leute versucht. Und es hat nie geklappt. Das Evangelium ist eine unaufhaltsame Botschaft. Einfach, weil es Gottes Botschaft ist. Weil man Gott nicht aufhalten kann. Und der Hurricane zerstört falsche Gottesbilder, unberechtigte Machtansprüche von Menschen. Der Hurricane reißt Gefängnisse von falschen Lehren und Gewohnheiten ein, die Menschen zu Sklaven machen und setzt Menschen frei. Das Evangelium ist eine Botschaft für Freiheit. Aber Freiheit, besonders Glaubensfreiheit, ist etwas, das vielen Leuten immer wieder Angst macht. Vor allem Menschen, die an den Hebeln der Macht sind, wie hier die Hohepriester. Darum hat es unzählige Versuche gegeben, seit der Gründung der ersten Gemeinde und bis heute, dass man versucht, das Evangelium aufzuhalten. Man hat das versucht, indem man natürlich in erster Linie die Nachfolger von Jesus hat versucht, mundtot zu machen, sie einzusperren oder sogar umzubringen. Man hat versucht, die Bibeln möglichst alle zu zerstören, dass es keine Bibeln mehr gibt. Oder dann hat man es halt probiert, dass die Bibeln nur noch die überkommen, so die Eliten, oder? Die religiöse Eliten, wie Priester eben, die sie verstehen können. Für die anderen ist sie nicht. Und auch die Kirche selber hat das alles selber da. Hat so eigentlich gegen die Nachfolger von Jesus auch immer wieder gekämpft. Weil es um ein Machtmonopol geht. Und genau um das geht es bei den Hohepriestern und den anderen religiösen Leitern. Wer hat Sagen? Wer hat Macht? Und darum haben sie das da, was organisierte Religion immer tut. Wenn ihre Machtansprüche, ihre Weltsicht, ihre Lehren und Ideologien in Frage gestellt werden. Die Störenfrieden bekämpfen, einbuchten, wegsperren. Und das haben sie da. Die Apostel laufen mal ins Gefängnis da. So nach dem Motto: Nimm der Herr den Hirten weg Oder wird sich die Herde zerstreuen und vielleicht kommen ja die Schafe auch wieder in den Altstall zurück. Und dann haben wir sie wieder da, wo wir sie haben wollen. Eigentlich völlig blöd, oder? Ich selber habe immer die Neigung, wenn ich so über den Hohepriester und die lese, die sehr schnell zu verurteilen. Und zu denken, hey, die waren so doof gewesen. Ich wäre viel besser heute. Aber stellt euch mal folgendes Szenario vor. Eine Gruppe von Menschen kauft da dieses Gebäude vis-à-vis von uns. Das, was wir auch schon lange gerne mal hätten. Aber jetzt, uns hat man es nicht gegeben. Jetzt zieht da eine Gruppe rein, die wir nicht kennen. Und plötzlich geht denen die Post ab. Plötzlich passieren denen Sachen, die bei uns schon lange nicht passieren oder nie sind passiert. Und zu allem Übel am Sonntagmorgen brauchen die auch noch unsere Parkplätze. Das ist eine völlige Frechheit, oder? Und in kurzer Zeit schließen sich ganz viele Menschen da an. Am Schluss haben sie den Gottesdienst auf einem offenen Platz, weil sie nicht mehr alle dort reinbringen. Und immer mehr Leute von FG-Quad hier verirren sich in die Tür und gehen nicht hier rein, sondern hinten rein. Weil irgendwo sind der Predigen ansprechender und mit mehr Autorität. Der Worship, Entschuldigung, Dani, ist einfach Hammer. Und die Kaffeeauswahl nach dem Gottesdienst ist viel grösser. Schlussendlich fragen die, haben die noch die Frechheit, uns zu fragen, ob wir nicht das Gebäude tauschen könnten. Weil mit den paar Nasen, die wir hier noch haben, brauchen wir ja nicht so ein grosses Gebäude. Ich habe schon lange den Job verloren, weil es zu wenig Geld hat für zwei Pastoren. Und der Frank ist schon am Schwitzen. Wie würden wir reagieren? Aber es ist genau das Szenario, wo die Hohepriester und die religiösen Führer sind drin gestanden. Sie waren überzogen gewesen, und wir werden das vielleicht auch. Da hinten geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Was die erzählen, das kann nicht vor der Bibel sein. Das ist nicht, die erzählen nicht der, oder verkündigen nicht den gleichen Gott. Und sie haben eigentlich als Wächter vom Tempelgottesdienst etwas müssen tun. Und sie haben etwas da. Eben. Die Störenfrieden weggesperrt. Und jetzt gehen wir zu den Aposteln. Aus der Sicht der Aposteln, die sind schachmatt gesetzt worden. Im Gefängnis haben sie aus eigener Kraft nichts mehr machen. Fertig. All das, die ganze Bewegung, ist kurzfristig zum Stillstand gekommen. Menschlich gesehen. Und ich denke, wir kennen alle so Situationen in unserem Leben. Wir sind vielleicht nicht im Gefängnis, wirklich. Aber wir sind so in Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir haben unsere Grenzen erreicht. Wir stehen an. Wir wissen nicht mehr, wie weiter, obwohl wir alles haben versucht. Und unsere Lage scheint hoffnungslos. Aber die gute Nachricht ist, wo wir am Ende sind, fährt unser unaufhaltsam Gott erst an warm laufen. Er findet immer einen Weg. Und das beweist auch die Geschichte hier, die wir gelesen haben. Nicht nur die Hohepriester sind aktiv, Gott ist es auch. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Nicht einmal von diesen Leuten, die eigentlich überzogen waren, dass sie ihm dienen. Dass sie für seine Ehre kämpfen, wenn sie Christen bekämpfen. Er hat einfach einen Engel geschickt und hat kurzerhand den Apostel aus dem Gefängnis rausgeholt. Und das Ereignis zeigt uns, Gott hat immer einen Weg, auch wenn wir keinen sehen. Auch wenn wir anstehen, auch wenn wir die Hoffnung haben verloren. Und wir finden unzählige Beispiele in der Bibel. Wir folgen immer noch dem Gott nach, der im Roten Meer einfach gesagt hat, okay, dann teile dich mal. Ein Gott, der einfach mal gesagt hat, okay, wir tun mal ein paar Stunden zum Tag zu, dass mein Volk seine Finde bekämpfen kann. Ein Gott, der mit ein paar Brot 5000 Menschen einfach satt macht. Es ist immer noch der gleiche Gott. Und das kann uns Hoffnung geben, auch in schweren Zeiten. Dass wir nicht aufgeben, dass wir wissen, Gott ist unaufhaltsam. Er kommt, das ist Ziel. Auch mit mir. Bei der Befreiung der Aposteln ist es aber Gott nicht in erster Linie um ihre Sicherheit gegangen. Das ist etwas, was wir vielleicht manchmal falsch verstehen. Weil wenn es ihm um die Sicherheit einfach von seinen Leuten wäre gegangen, hat er sie nicht wieder zurückgeschickt in den Tempel und gesagt, du, jetzt geh zurück und erzähl weiter die Botschaft vom Leben. Ihm ist es eben um die Botschaft vom Leben gegangen, dass die nicht aufgehalten werden kann, dass die weiterverzählt wird. Die Botschaft, die zum echten Leben führt, zur Quelle vom Leben, zu Jesus Christus selber. Um das ist es Gott gegangen. Und zu meinem Erstaunen sehen wir, dass die Apostel einfach wieder gefolgt haben. Dass sie genau das haben. Früh am Tagesanbruch waren sie schon wieder im Tempel und haben das Volk gelehrt. Und die Ironie, währenddem haben die religiösen Führer in völliger Sicherheit ihr Gericht, Gerichtsverhandlung vorbereitet. Nicht wissend, dass das weitergeht, was sie eigentlich verhindern wollen. Und hier wird eine biblische Wahrheit ganz praktisch gelebt. Gott befreit uns Menschen nicht einfach, damit wir frei sind. Damit wir sicher sind, damit es uns gut geht. Es geht nicht einfach darum, beim Christsein ein Ticket im Sack zu haben, für in den Himmel zu kommen. Er befreit uns für eine Aufgabe. Er beruft uns für einen bestimmten Zweck, für eine Aufgabe, eine Mission zu erfüllen. Je nach Situation und Begabung sieht das anders aus. Aber es geht immer darum, damit wir das Evangelium von Jesus, die Botschaft, die zum Leben führt, können weitergeben. Um das geht es ihm. Wir sind befreit und erlöst, damit andere Menschen durch uns mit Jesus in Kontakt kommen können. Und selber wieder die Erlösung und die Befreiung dürfen erleben. Es geht nicht zuerst um unsere Sicherheit. Einer von meinen Lieblingsautoren hat es so gesagt, Gott hat uns nicht befreit oder erlöst, damit wir sicher sind, sondern um uns erst gefährlich zu machen. Dass wir relevant werden in dieser Welt. Dass wir unseren Auftrag erfüllen können. Die Ereignisse in der Apostelgeschichte zeigen, dass das Evangelium eine unaufhaltsame Botschaft ist. Weil es Gottes Botschaft ist, weil Gott dafür kämpft. Er baut schlussendlich sein Reich. Und ich habe da eine interessante Stelle gefunden im Sacharja. Und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein mit der Bibelstelle. 4,6 wäre es dieses Mal. Wo Gott genau das bestätigt. Wo er sein Reich am Aufbauen ist. Wo er sagt, da antwortet er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Darum ist das Evangelium eine unaufhaltsame Botschaft, weil Gottes Geist drin ist, weil es Gott tut. Was unsere Rolle ist, in diesem Kampf, wo Gott kämpft für seine Botschaft, sehen wir auch im Leben der Aposteln. Was wir brauchen schlussendlich, ist eine unaufhaltsame Sturheit. Und das ist das, wo wir lesen, wenn wir fertig lesen in unserem heutigen Text, immer noch von 5, von 22, ich lese mal bis 24. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen, aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Es gibt immer wieder Leute oder auch Christen, die behaupten, Gott hat keinen Humor. Aber ich behaupte, die Verse zeigen etwas anderes. Gott hat Sinn für Humor. Und darum dürfen wir das auch haben. Wir müssen nicht immer so stier sein. Da geben sich doch die Führer geben wirklich ihr Bestes, um die Apostel aus dem Verkehr zu ziehen. Und die Apostel haben nichts Besseres zu tun, als einfach spurlos zu verschwinden. Einfach sich in Luft auszulösen. Menschliches Versagen oder technisches Versagen kann ausgeschlossen werden. Das ist klar. Die Türen waren verschlossen, die Wachen waren auf ihrem Posten. Alles ist in bester Ordnung. Das einzige Problem ist, die Gefangenen spielen nach falschen Regeln. Sie verschwinden einfach, sie sind unauffindbar. Stellt euch mal den Schock und die Überraschung vor. Sie waren sprachlos. Sie haben gedacht, hey, die Typen bringst du jetzt nicht zu Boden. Kaum hast du sie, sie sind schon wieder weg. Aber ich glaube, der grösste Schock ist dann erst gekommen. Mit dieser Nachricht in Vers 25. Wenn wir den Vers 25 noch lesen, das war der Wahrschock gewesen. Doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis abbringen lassen, stehen im Tempel und lehren das Volk. Stellt euch vor, das könnt ihr jetzt nicht glauben. Oder? Wenn man doch aus dem Gefängnis flüchten kann, egal wie das geklappt hat, dann taucht man doch auf einmal Hunger, oder? Dann verschwindet man von der Bildfläche. Und ist nicht wieder genau der, du machst genau das, für das, wo man ist eingebuchtet worden. Das macht absolut keinen Sinn. Ich höre dem an gerade. Und ich bin fast sicher, wo Gott hat Gesichter gesehen von den Hohepriestern und den Sadduzäern, hat er einfach geschmunzelt. Also denke ich, Giele, ich bin ein unaufhaltsamer Gott. Ihr könnt es schon versuchen. Aber keine Chance. Sturheit hat ein negatives Image. Stur sein ist immer, das klingt nicht so gut. Sture Leute sind nicht einfache Leute. Das sind die, die immer ein bisschen anecken, die ein bisschen mühsam sind zum Teil, die nicht beliebt sind. Aber ich bin überzeugt, auch aus diesen Versen heraus, wenn wir für unsere Generation, unsere Gesellschaft heute relevant sein wollen, wenn wir etwas bewegen wollen, dann brauchen wir die unaufhaltsame Sturheit für Jesus und seine Botschaft. Dann brauchen wir das. Dann können wir uns nicht von jedem kleinen Lüftchen Gegenwind einfach aus dem Konzept bringen und einfach, dass wir still sind. Dann müssen wir stur sein. So schwach wie unser Fleisch ist, so stur kann es nämlich auch sein. Ich weiss nicht, ob ihr das Tier kennt, den Honigdachs. Es gilt als das aggressivste und steuerste Tier, das es gibt. Der Honigdachs, der kleine, der ist so wie ein normaler Dachs gross, der greift hier einen Büffel an. Und wenn er sich verbissen hat, der verbeißt sich so, entweder stirbt sein Angreifer oder er, aber er lässt nicht los. Ein Honigdachs bringst du nicht weg. Und das ist die Sturheit, die wir brauchen, wenn es um das Evangelium, um Jesus Christus geht. Wir müssen uns in diesem Sinn stur verbeissen. Und seien wir mal ehrlich, in anderen Sachen machen wir so wie der Honigdachs. Wenn es darum geht, einen Fehler zuzugeben, können wir extrem stur sein. Also dir vielleicht nicht, ich zum Teil schon. Oder wir tragen anderen Menschen Fehler, jahrelang können wir die nachtragen. Wir wollen sie nicht aufgeben. Es gibt Menschen, die sind völlig stur, wenn es um das Vergehen geht. Ich vergebe nicht, ich kann nicht. Wenn es darum geht, den ersten Schritt nach einem Streit zu machen, können Ehepartner extrem stur sein. Es ist das Gleiche, ob Frauen steurer als Männer sind. Es spielt keine Rolle. Wir können einfach stur sein. Und wir können beharren und kämpfen, verbissen um unser Recht. Das ist mein Recht. Das gehört mir. Das gebe ich nicht, da gebe ich nicht auf. Wenn es um uns selber geht, können wir aggressiv sein und uns verbissen wie ein Honigdachs. Frei nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Das ist okay. Nur leider verlieren wir die Sturheit, wenn es um Jesus und seine Botschaft geht. Dann braucht es zum Teil echt nicht viel Gegenwind und wir hocken auf die Mauer, wenn wir reden sollten. Wir stehen nicht auf, wenn es darum geht, unsere Position zu verteidigen. Wir ziehen uns einfach zurück. Wir akzeptieren sogar Sachen in unserem Leben, wo wir wissen, dass sie Jesus nicht ehren. Da sind wir auf einmal überhaupt nicht mehr stur. Und das macht unseren Glauben, unser Zeugnis unglaubwürdig. In Sachen Sturheit müssen wir mit Gottes Hilfe umdenken. Wenn es um mich geht, um mein Ego, darf ich ruhig meine Sturheit ablegen. Wenn es aber um Gott geht, um das Evangelium, dann dürfen wir so stur sein wie ein Honigdachs. Wir müssen nicht alle beißen, versteht mich nicht falsch, das kommt auch nicht gut, aber einfach dranbleiben. Nicht aufgeben, sich nicht einschüchtern, noch wenn ein Büffel vor einem steht. Und einige von euch, die ich in Afrika besuchen, die wissen, wie es ist, wenn Büffelinger im Zelt rumlaufen im Nationalpark. Aber einfach, ihr habt noch zu wenig von diesem Honigdachs gehabt. Jetzt ging es auch schon besser. Wir sollen unaufhaltsam stur werden für Jesus, so wie es die Apostel waren. Das können wir von ihnen lernen. Gott mehr gehorchen, mehr Gott ehren als Menschen. Das ist das, was wir brauchen. Am Anfang haben wir gesehen, wir Menschen kommen recht schnell an unsere Grenzen und lassen uns schnell von irgendetwas aufhalten. Das Fleisch ist wirklich schwach. Aber Gott ist ganz anders. Er ist der König, der unaufhaltsam läuft, der auch unser Zeugnis unaufhaltsam werden lässt. Wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dann braucht er durch unser Leben in die Zeit hinein. Und für Jesus und seine Botschaft oder Gottes Wort ist wie ein Hurrikan, der sich nicht aufhalten lässt, der sich nicht einsperren lässt. Und für diese Botschaft, für die Botschaft vom Leben sollen wir uns stur einsetzen. Um das geht es. Und unaufhaltsam weitergehen, wie das die Apostel getan. Und dann schreiben wir Apostelgeschichte weiter, auch in unserer heutigen Zeit. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft, aus seiner Gnade heraus. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Der Vers in die kommende Woche. Gottes Gnade macht uns trotz unseren Schwächen irgendwie unaufhaltsam. Dass uns eben nicht so schnell etwas aufhalten kann. Und das sagt der Paulus, das ist einer von meinen absolut Lieblingsversen. 2. Korinther 9, 12. Schon wieder eine Nummer verwechselt. 12,9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Jesus in mir wohnt. Ich wünsche euch Gottes Gnade und die nötige Sturheit für die kommende Woche. Dass ihr wirklich so wie ein Honigdachs sein könnt, nicht für euer Ego, sondern für das Evangelium und für unseren Herr Jesus Christus. Und wenn jemand das Gefühl hat, hey, ich bräuchte noch ein bisschen Unterstützung, dann gäbe es nach dem Gottesdienst auch wieder die Möglichkeit, für sich zu beten. Könnt ihr ruhig um Sturheit beten, im richtigen Sinn. Und der Samuel und sein Team, die sind gerne bereit, auch für uns, für eine gute Woche zu beten und für die unaufhaltsame